Einen schönen guten Morgen und gesegnete Weihnachten allen, denen ich noch nicht gewünscht habe. Ich weiß, dass die Geschichte von Maria und Josef wahrscheinlich jedem bekannt ist. Für mich auch. Sie ist so bekannt, dass ich sie, kannst mich nachts wecken, ich kann sie dir aufsagen. Ja, aber ich weiß nicht warum. Dieses Mal traf mich das Wort umso mehr aus einer Perspektive, das ich vorher noch nie gekannt habe. Natürlich habe ich vielfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich mehr als 100 Mal gelesen. Natürlich, wenn man 40 Jahre gläubig ist, ne, und jedes Mal liest. Und so möchte ich zunächst den Text aus Lukas Evangelium Kapitel 1 von Verse 26 ablesen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer jungen Frau, die vertraut war mit einem Mann, Josef, vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Israel in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zum Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von dem man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wie ihr euch vorstellen könnt, werde ich nicht auf Einzelheiten auf diesen Text eingehen können. Man kann diesen Text oder diesen Gedanken, was ich weitergebe, unterschiedlich überschreiben. Ich habe eine Überschrift gewählt: Gottes Gnade macht sich im Menschen groß. Ihr müsst euch mal vorstellen, diese Zeit, diese Zeitspanne von den letzten Propheten, der aufgetreten ist, und von der Zeitspanne, wo tatsächlich Gott begann, mit Israel wieder zu reden. Das sind 400 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt für Menschen, wenn man 400 Jahre mit ihnen nicht spricht? Da sind mehrere Generationen vergangen, oder? Da sind einige Generationen. Und Gott auf einmal jetzt widerspricht. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Gott beginnt, mit seinem Volk wieder zu reden. Was mir dabei aufgefallen ist: Die Israeliten sind so ein Volk, das in der letzten, egal was man ihnen angetan hat, irgendwie nicht verzagen. Woran liegt es? Ich habe festgestellt, das liegt einzig und allein an dem Wort, was ich heute anschauen möchte. Gnade oder Güte? Die Güte Gottes hat sich immer wieder aus allen Schwierigkeiten wieder ins Land gebracht, wieder aufgebaut und weitergemacht. Also, Gottes Güte ist das, was dieses Volk verfolgt. Und Gottes Güte ist immer wieder für dieses Volk neu. Wir haben aber hier im Zentrum eine Frau. Um Maria, die Mutter Jesu, kursieren viele Gerüchte. Sie wird als Heilige verehrt. Man schreibt ihr Wunderkräfte zu. Man betet sie sogar an. In der Bibel bleibt nur ein wenige Worte für sie übrig, als Mensch. Wir lesen über sie wirklich so gut wie nichts. Wir lesen nur, dass der Engel kam und traf sie. Wir wissen aus dem Ganzen, sie ist eine Israelitin und eine Verwandte von Elisabeth. Uns stellt sich die Frage, wieso trifft jetzt gerade sie diese Frau, die nicht so sehr bekannt ist, diese Antwort? Wieso trifft sie das los? Wisst ihr, im Prinzip ist es nicht schwer zu erraten. Warum? Weil bei Gott gibt es mehrere Prinzipien. Und ein Prinzip gilt immer. Und dieses Prinzip ist bei Gott unveränderlich. Dieses Prinzip heißt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Diese Lehre der Gnade könnt ihr in der gesamten Bibel lesen. Von Anfang an werdet ihr das lesen. Und ich habe jetzt rausgesucht nur einen einzigen Mann, das ist Noah. Da steht zum Beispiel, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dann steht weiterhin, Noah war ein frommer Mann, ohne Tadel zu seiner Zeit. Und er wandelte mit Gott. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man mit Gott wandelt, kann man ohne Demut mit Gott nicht wandeln. Es kann nicht funktionieren, aber das hat auch noch nie funktioniert. Also, wir können ziemlich genau davon ausgehen, dass Maria war die einzige Frau, die auf dieses zugeschnitten war. Das heißt, sie war einer dieser Frauen, die demütig war. Warum? Weil Gottes Prinzip greift. Gott schaut und sieht einen demütigen Menschen und sie war einer. Unbekannt und doch so. Und dann lesen wir, ihr habt ja alles gehört, und Maria fand Gnade. Ein gewaltiges Wort. Das Wort Gnade ist im Prinzip für unsere Ohren ziemlich nicht bekannt. Als ob es von irgendwelcher anderen Zeit kommt. Ich habe das Wort einmal in den Bauwagen in den Mund genommen. Die Leute guckten mich an und sagten, was ist das dann? Man versteht irgendwie nicht. Aber in der Bibel wird sehr viel von der Gnade gesprochen. Die meisten von uns und wer ein bisschen mit diesem Wort vertraut ist oder sich beschäftigt, hat so ein Bild vor Augen. Da ist so ein Mensch, der mit Lumpen bekleidet, der hat sein Hab und Gut alles schon verprasst, und er steht da und kommt da zu seinem Menschen, zu einem Herrn, und bittet bei ihm um Erbarmen. Und dieser Herrscher, dieser großzügige, großmütige Herrsch, bestraft ihn nicht, sondern schenkt ihm einfach Gnade. Aber ich bin der Meinung, an dieser Stelle ist Gnade doch etwas mehr. Gnade kontra Leistung. Gnade ist ein Begriff, der den Menschen klar machen soll, dass der Mensch Gottes Erbarmen nicht erarbeiten oder irgendwie verdienen kann. Gott hat alles, Gott besitzt alles, Gott braucht nichts. Man kann mit keiner Leistung seine Gnade irgendwie erarbeiten. Aber hier ist sehr markant. Gott in seinem Wesen, in seiner Heiligkeit, hat eine Eigenschaft, die Gnade heißt. Und aus seiner Eigenschaft heraus kann er nichts anderes sein, als gnädig zu sein. Ja, ich weiß, bei vielen schwirrt gleich der Kopf in den Kopf, ja, Gott ist ja auch Zorn. Ja, ist er. Aber jeglicher Zorn wird bei Gott immer mit Gnade begleitet. Immer. Er kann nicht sich ändern. Er ist in seinem Wesen Liebe. Und seine Eigenschaft von der Liebe ist Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Aber warum ist das so? Aber wisst ihr warum? Weil Gott einen Menschen geschaffen hat nach seinem Bild. Gott kann nicht sein Geschöpf einfach so dahingehen lassen. So zum Beispiel in dem Psalm 8 lesen wir, ab Vers 4. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und der Menschenkind, dass du seiner annimmst? Du hast ihn wenigen niedriger gemacht, denn Gott. Und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Händewerk. Alles hast du unter seine Füße getan. Gott wendet seine Gnade auch nur deshalb zu, weil er eine einzige Frau versprochen hat, er wird gnädig sein. Wisst ihr, wo es steht? Wisst ihr den Text, den ich zitieren möchte? Er steht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 50. Da steht es nämlich. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Felse stechen. Gott, der Schöpfer, hält sein Versprechen. Ja, zu der Zeit Marias waren viele, viele Frauen, aber nur eine einzige Frau traf das zu, traf das los, und sie fand Gnade. Das Versprechen wird eingelöst. Gott erwählt eine Frau und kommt zu uns als Mensch. Gott wird uns gleich. Gottes Güte wird Mensch. In jener Nacht, als Jesus geboren ist, kam die Gnade als unverdientes Geschenk. Maria war nur der Grund der Gnade. Er wählt nicht, ich lese es nochmal, Maria war nur aufgrund der Gnade erwählt aufgrund, nicht aufgrund der Leistung. Gnade ist es, die uns einfach sündige Menschen zu heiligen Menschen macht und machen kann. Gott ruft Menschen heraus, für andere Menschen besondere Geschenke zu machen. Gnade eine unglaubliche Kraft. Gnade in unserem Text findet gleich eine direkte Anwendung. Maria, weil du Gnade vor Gott gefunden hast, hat Gott mit dir etwas vor. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über sein Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Aus das Gesagte, denke ich, ist richtig. Aber es lenkt einen Blick zumeist darauf, wenn Menschen gerade im Anfang stehen und das erste Mal Gott anrufen. Gnade aber ist doch etwas mehr. Gnade ist auch gleichzeitig, gerade in der Beziehung zu Gott, und da entfaltet sie sich. Mit Gnade ist nach meinem Verständnis daher viel mehr gemeint. Gnade ist eine exklusive Kraft. Sie ist der entscheidende Schlüssel, um Gott und das, was er für jeden Menschen bereitet hat, zu erfahren. Gnade ist eine Macht, die den Menschen in eine ganz neue, nicht für möglich gehaltene Freiheit führt und eine wunderbare Würde verleiht. Gnade macht sich in den Menschen nicht klein, sondern groß. Und sie revolutioniert das Verhältnis des Menschen zu Gott, zu sich und den anderen. Durch die Gnade. Immer wieder schreibt der Lehrer Apostel Paulus in seinen Briefen von der Gnade und gebraucht häufig die Formulierung durch die Gnade. Das zeigt, Gnade ist etwas, was viele Dinge im Leben eines Christen in Gang setzt. Paulus macht sich viele Gedanken um Gnade. In einer Stelle schreibt er über seine persönliche Situation und spricht von einem Leiden, das ihn belastet. Jeder kennt diesen Text aus 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7. Und der Engel des Satans wurde befohlen, dass er mich mit Fäusten schlage. Es wurden viel darüber geforscht und spekuliert, was hier gemeint ist. Ich denke, man kann hier keine richtige Antwort finden. Und doch merken wir, hier ist etwas gemeint, was man sagen kann, meine Gnade ist alles, was du brauchst. In jedem Fall war es etwas, was ihm immer auch sein kann, der ihm Grenzen aufzeigte. Schwachheiten ereilten ihn. Paulus litt darunter und flehte Gott an, dass es mit diesen Leiden, mit seinem Stachel endlich ein Ende sein möge. Doch Gott antwortete darauf, lautete: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Was sagt dieser Vers? Gott sagt, du brauchst in deinem Leben nichts anderes als mich und mein Wohlwollen. Schau nicht darauf, wie es in deinem Leben läuft, wie du dastehst, was andere über dich denken oder es vorangehen und du deiner Beziehung nicht unbedingt wächst. Schau allein auf mich. Das ist alles, was zählt. Mache es zu einer Leitlinie, dass nichts anderes von Bedeutung ist, als ich selbst, meine Liebe und meine Gnade genügt dir. Christen lassen sich immer wieder ausbremsen. Gottes Antwort auf Paulus hat aber noch eine andere Reihe Aspekte. Sie zeigt, dass Gottes Wirken durch einen Menschen nicht vom Zustand des Menschen abhängt. Gott wartet nicht darauf, bis wir endlich mal etwas geleistet oder erklungen haben. Also, dass wir so weit sind, dass wir eine Aufgabe aufnehmen können. Das ist aber leider oft tatsächlich der Fall. Viele beklagen, ich bin so schwach. Als ich diesen Text schrieb und vorbereitet hatte, fiel mir ein interessanter Mensch auf, der immer wieder, wenn er nach vorne kam und die Predigt anfing und sagte, wisst ihr, Geschwister, ich bin so schwach, ich weiß jetzt nicht, was ich euch sagen soll. Und dann hat er eine Predigt angefangen und dann kam er wieder der Satz, ich bin so schwach und ich weiß nicht, Geschwister, was ich euch sagen soll. Und das dauerte so ungefähr so eine ganze Stunde. Am Ende, als er diesen Satz aussprach, da sprang ein Mann auf und sagt, weißt du was? Sag Amen und setz dich. Es ist wahr. Wisst ihr, wir haben so die Tendenz, immer die Schwachheit nach vorne zu schieben. Dabei ist mehr Egoismus zu sehen als die Schwachheit sonst. Ich denke, das trifft uns viele. Wirklich ist, und das ist wahr, demgegenüber reicht vollkommen aus, dass Gott zu uns Ja gesagt hat. Gottes Wirken zu erfahren ist nicht Folge eines erreichten Zustandes, auch nicht an der Liebe zu den Menschen oder zu Gott, sondern dass Gott gerne seine Gnade in uns Schwachen mächtig wirken kann. Das ist das, was wirklich zählt. Schwachheit, Gnade, Kraft. Paulus beschreibt hier ein Dreieck von Schwachheit, Gnade und Kraft. In seinen Augen scheint die Schwachheit da zu sein, was Gottes Wirken im Wege steht. Dabei ist es umgekehrt. Unsere Schwachheit durch die Gnade ist eine große Tür, durch die Gott gerne geht. Die Geschichte Marias zeigt eindeutig, als eine Illustration Gottes Gnade macht sich in einem schwachen Menschen breit. Das Unmögliche wird Wirklichkeit. Hier genügt nur ein einziger Satz. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Es ist ein Glaubenssatz. Und die Gnade Gottes wirkt wirksam. Gott benutzt schwache Menschen, um uns Menschen nah zu sein. Ich möchte es einmal weihnachtlicher ausdrücken. Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Nämlich in einem Geschenk. Stimmt? Wenn das Kind kommt und da kein Geschenk liegt, schon nicht ganz so nett. Aber bei diesem Geschenk wird entschieden. Weihnachten kam das kostbarste Geschenk in diese Welt. Gott schenkte sich selbst. Pack dieses Weihnachtsgeschenk, was Jesus Christus heißt, ruhig aus. Schenkt der Gnade wirklich einen nötigen Raum. Denn unser Vater nutzt unsere Schwachheit, um das Unmögliche möglich zu machen. Denke dran, Gottes Gnade macht sich in kleinen Menschen groß. Amen.